Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
und Carsten. Vielfalt, Passion und Praxiswissen.
Treffen auf spannende Gäste. Herzlich willkommen, liebe Gäste, beim Wildfood Festival. Heute mal mit ganz anderer Besetzung auf der Bühne, denn wir nehmen heute einen Live-Podcast auf für die Jagd und Hund. Und wir sagen auf jeden Fall schön, dass ihr alle da seid.
Hallo auch von mir.
Und normalerweise ist es so, dass wir im Studio sitzen, aber heute stehen wir hier mitten im Trubel auf der Bühne und kochen gleich, beziehungsweise ein junger, netter Herr kocht gleich, aber wir haben noch ganz viele tolle Sachen hier vorbereitet und diesmal ist es jetzt wirklich live, ungefiltert und natürlich auch mit richtig guten Köchen und vor allem einer richtig guten Köchin.
Danke.
Gut, wir haben uns ja aufgeteilt, Vicky,
genau.
Zu Anfang.
Ich fange an. Und zwar ist es so, wir stehen ja hier, wie gesagt, mitten im Trubel. Aber neben mir steht das Ehepaar Grabitz. Ich weiß, ihr seid ein Urgestein bei der Jagd und Hund. Aber für alle die, die euch für den unwahrscheinlichen Fall einmal nicht kennen, stellt euch doch einmal kurz vor.
Also du hast ja gerade schon gesagt, wir sind das Ehepaar Grabitz. Ich heiße Magdalene. Wie heißt du?
Ich heiße Wolfgang.
Und wir sind
von Geburt an?
Von Geburt an, richtig. Und wir sind schon ganz, ganz lange verheiratet. Wir kennen uns schon seit 1962. Da sind die meisten noch gar nicht geboren gewesen.
Das stimmt.
Und wir sind immer noch zusammen und haben seit 50 Jahren unseren Jagdschein gemeinsam gemacht. Und durch das Jagen ist natürlich bei uns der Appetit auf die Zubereitung des Wildes natürlich in Fleisch und Blut übergegangen.
Oh, hervorragend, hervorragend. Und ich habe gehört, ihr seid zusammen, wie viel, 80 Jahre schon auf der Bühne?
Nein, das geht nicht.
Das haut nicht in der Summe, jeder für sich.
Nein.
Noch länger.
Also, wir sind mal haben gerade 80 Jahre überschritten, jawohl, jeder für uns.
Okay.
Jeder von uns.
Respekt.
Genaueres verraten wir dann aber nicht. Aber wir gehen unserer Leidenschaft, auch der Leidenschaft des Kochens auf der Bühne, seit nunmehr 49,7 Jahre nach.
Kurz nach dem Jagdschein.
Sehr gut. Richtig,
also,
richtig.
Nicht ganz 50, auf das Jubiläum bereiten wir uns noch großartig vor.
Schön.
Gut, neben mir steht Michael Keller, der heute auch ordentlich Dampf auf die Kessel geben wird. Michael, sag doch mal was zu dir.
Ja, interessanterweise bin ich geboren, als die beiden sich kennengelernt haben.
Ist das Zufall?
Vielleicht deswegen.
1962, ich bin Metzgermeister, ich bin Jäger, ich bin Fleisch- und Wildsommelier und ich liebe es, Wildbrett, sag ich mal, aufwendiger oder einfach zu verarbeiten, aber außerhalb von Gulasch, ja? Das können alle, ja? Sondern wir möchten ein bisschen was anderes machen.
Sehr gut.
Und meine Leidenschaft ist einfach, Wildbrett näher an den Mann zu bringen, wo wir viele, viele Gerichte draus machen können, wo wir sehr viel spielen können. Als Metzgermeister mache ich natürlich auch Wurst entsprechend. Ich habe ein Buch geschrieben, so einfach geht Wild, Bestseller in der Jägerliste, ja? Wo es darum geht, Wildbrett wertig zu verarbeiten. Also dann, und da haben wir ein bisschen was vorbereitet für heute.
Genau, und wir lenken euch gar nicht ab. Ihr dürft schon fast anfangen zu kochen. Aber Michael würde sagen, wir legen los. Aber euch frage ich einmal, wie seid ihr überhaupt zur Jagd gekommen?
Ganz einfach. Wir hatten eine Einladung zum Essen bekommen. Oder wir hatten eine Einladung ausgesprochen. So rum war es. Und unsere Gäste haben gesagt, geht nicht. Wir sind zur Treibjagd bei unserem Onkel. Da haben wir gesagt, überhaupt nicht berührt von der Jagd vorher. Außer Biologie, Leistungskurs und sowas, das war natürlich immer unabhängig. Wir waren nicht im gleichen Gymnasium, sondern unterschiedlich. Und trotzdem haben wir beide großes Interesse an Biologie gehabt.
Schön.
Und dann haben wir auf die Absage unserer Einladung geantwortet, ob wir nicht auch mit zu der Treibjagd gehen können. Vollkommen unbedarft. Und haben einen fantastischen Tag erlebt, weil wir beide auch hervorragende Jäger, jeder zugeordnet bekommen haben, die uns alle unsere zum Teil dummen Fragen beantwortet haben.
Ja.
Und abends während des Schüsseltreibens haben wir beide beschlossen, wir melden uns beim nächstmöglichen Termin zum Jagdkurses an.
Das ist sportlich. Das ist
so. Dann haben wir hat meine Frau uns angemeldet. Samstag war die Jagd, montags ist sie gegangen, hat uns angemeldet.
Nägel mit Köpfen gemacht.
Nägel mit Köpfen. Und interessanterweise bin ich dann im Jungjäger-Ausbildungskursus von dem damaligen Lehrprinzen bereits angesprochen worden, ob ich seine Nachfolge der Ausbildung mal übernehmen kann, wenn er aufhört.
Wahnsinn.
Und dann hat er im Jahr meiner Jägerprüfung oder unserer Jägerprüfung hat er dann 2 Monate später nach meiner bestandenen Jägerprüfung angerufen und gesagt, er hört auf. Ich hätte ihm versprochen, die Nachfolge zu machen. Als vollständig unbedarfter in der Jagd, in der praktischen Jagd, zumindest unbedarfter Teilnehmer.
Toll.
Und dann habe ich 32 Jahre in Paderborn die Jungjägerausbildung gemacht, in allen Fächern, außer Waffenkunde und Recht. Und dazu noch die Lehrgangsleitung. Also und? War schon ein halber Fulltime-Job.
Und die rollende Waldschule.
Meine oh. Güte, da ist ja ganz viel Michael.
Ein erfolgreicher Mann hat immer eine Frau hinter sich.
Sehr gut, genau so.
Was wir dem Michael voraus haben, wir haben auch Bücher, Kochbücher geschrieben, 3 an der Zahl. Mhm. 2 davon sind jetzt hier. Und von daher gesehen sind wir auch im Büchermarkt also sehr gut vertreten.
Ja, wunderbar. Genau, ja. Das ist ja auch so gut. Dann kann man das ja weitergeben, das, was man macht. Ne? Also in Schriftform niedergelegt. Und jeder kann das entsprechend nutzen.
Wie bist du denn zur Jagd gekommen?
War im Bergischen Land zu Hause. Jetzt bin ich umgezogen ins Ahrtal, was auch sehr schön ist und weil man eine bessere Infrastruktur hat. Aber ich war im Bergischen Land und ich bin jahrelang als Treiber mitgegangen. Okay. Und wer das Bergische Land kennt, also das ist so hinter Rösrath, Overrath, die Kante, wo es hinübergeht ins Oberbergische, der weiß, wenn man als Treiber unterwegs ist, kommt immer wieder Siefen. Ja. Siefen, ja. Tiefe Siefen.
Wie im täglichen Leben.
Wenn man als Treiber läuft, am Anfang ist es ja vielleicht schön, dann bist du innen, das ist gut. Aber irgendwann bist du dann außen und dann hieß es dann immer, Treiber Keller, wo bist du? Ja, der ist noch im vorletzten Siefen unterwegs. Ja? Also da rein, wieder raus und so weiter. Und da habe ich gedacht, wäre ja viel einfacher, wenn man jagt. Ne? Ja. Die Jäger saßen da und habt ihr was gesehen, habt ihr was aufgemüdet, ja. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt mache ich meinen Jagdschein. Und interessant ist, ich komme aus einem Dorf mit 400 Einwohnern. Mhm. Ich habe mich in der Kreisjägerschaft in dem Jagdkurs 2013 angemeldet, aber nicht ich alleine, sondern aus unserem Dorf noch 6 andere. Das heißt, wir sind mit 7 in die Jagdschule gegangen. Und ein Altjäger aus dem Dorf, ein ganz, ganz guter Freund aus Spezen, hat für uns so einen Schäferwagen gebaut. Als Lernort.
Sehr gut.
Und das Beste war, am Wochenende hat er immer einen Kasten Bier reingeschüttet.
Ja, das Feuchtbiotop ist relevant.
Jetzt habe ich ja gesehen, du hast ja schon was vorbereitet. Was machst du denn eigentlich Gutes?
Genau, also ich habe jetzt eine Rehoberschale, die habe ich fein pariert. Ja, ich hatte heute Morgen eine Keule zerlegt, da habe ich die rausgeschnitten. Wir machen jetzt hier so Medaillons, die haben wir jetzt vorbereitet. Die werden wir gleich kurz braten und auf Crostinis vorbereiten. Und dann gibt es die mit ein bisschen Pesto auf dem Crostini, das ist die Rehoberschale, dann haben wir ein bisschen Birnensenf hier, der kommt oben drauf, dann haben wir frisch gehackten frischen Rosmarin, dann haben wir noch so eine Kleinigkeit, die dann da oben drauf kommt und dann wird das genossen. Ja? Das ist also ein Produkt, was man sehr schön vorbereiten kann, wenn man die Leute zum Grillen einlädt, zum Wildgrillen und das ist so ein kleiner Appetizer vorweg. Ja?
Also Vicky, ich sag mal so, ich mag die Folge jetzt schon.
Ja, ich auch. Auf jeden Fall.
Ich darf vielleicht das von mir ergänzen. Wir sind Vertreter des Kurzbratens.
Ja. Ja,
keine Braten im üblichen Sinne, wie es früher immer gehandhabt wurde, wo dazu auch immer viele, viele Leute eingeladen werden mussten. Und deswegen fiel das meistens aus. Ja. Kurzgebratenes, was man sich abends ganz, ganz schnell mal eben in die Pfanne hauen kann.
Ja.
Ja, dazu, Weißbrot reicht ja schon, ist das alles in Ordnung. Und selbst wenn wir mal im Sommer von der Jagd um 11, 12, 12:30 nach Hause kommen, gibt es bei uns dann auf der Terrasse noch ausgelöste Rehrücken, frisch zubereitet. Oh. Das kann man aber nur, wenn man es kurz brät. Und beim Kurzbraten bekommt man die besten Röstaromen.
Das sind super Tipps auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht nur für die Gäste hier vor Ort. Jetzt habe ich allerdings eine Frage. Könnt ihr euch noch an euer erstes bewusstes, selbstgekochtes Wildgericht erinnern?
Klar.
Ja?
Ja, klar.
Wir kochen immer dasselbe.
Was war das denn?
Ich vom Reh natürlich ein Steak.
Ein Steak?
Ein Steak, aus der Keule rausgeschnitten. Ich habe mich auch recht bald beschäftigt damit, wie das alles zerwirkt wird. Ich weiß, bei der Ausbildung, als wir die praktischen Übungen bei den Jachten machten, da hat unser Jachtherr damals gefragt, wer will denn mal das Schwarzwild aufbrechen? Da habe ich gesagt, ich, aber ich weiß nicht, wie es geht. Ja. Wenn mir das jemand zeigt, will ich das wohl machen.
Ja.
Dann hat er weiter rumgefragt, da habe ich gesagt, ich habe mich doch gemeldet. Ich war allein auf weiter Flur als junge Frau.
Ja.
Ich darf aber dazu sagen, der damalige Jagdausbilder hat eigentlich Abstand davon nehmen wollen, sie das Stück aufbrechen zu lassen, weil es ein Keiler war.
Ach, Mann.
Oh.
Ach, Mann.
Aber selbst ist die Frau, ich verstehe das total, ich war auch so. Michael, wie sieht's bei dir aus? Du kochst heute was kurz gebraten ist, aber kannst du dich noch an dein erstes, bewusstes, selbstgekochtes Wildgericht erinnern?
Ja, als Metzger ist natürlich Bratwurst mein absoluter Favorit. Ne? Eine Wildbratwurst.
Immer gut.
Die geht sehr einfach. Ja, es ist nicht kompliziert. Ich brauche ein bisschen Fett als Aromaträger. Da haben wir natürlich Wildschwein zur Verfügung. Ich versuche immer, ein schweres Schwein aus dem Mais zu schießen. Dann sammle ich das Fett, den Bauch und kann dann eine schöne Wildbratwurst verarbeiten. Du brauchst so 20-25% Fett. Und dann Magerfleisch, aber natürlich fast hin und entsehnt, frei von der Schulter, vom Nacken, von Keulen, Abschnitten, Zuschnitte. Und dann macht man eine schöne Bratwurst. Das Schöne bei der Wildbratwurst ist, ich brauche nicht so viel Salz, weil das Fleisch sehr intensiv ist. Ich brauche nur 13 bis 14 Gramm Salz pro Kilo. Ansonsten muss ich 18 bis 20 Gramm nehmen bei einer normalen Schweinsbratwurst. Und dann habe ich ein schönes Ergebnis und das im schönen Seitling gefüllt, also so ein Schafsdarm. Der bringt dann einfach eine schöne Zartheit mit, wenn die dann hinterher gebraten wird. Und ich bin da sehr puristisch. Ich mache meine Bratwurst jetzt nicht großartig mit Gewürzmischung, sondern ich nehme ein Aromat dazu. Das kann vielleicht zur Frische Zitronenabrieb sein, Limettenabrieb, bisschen Pfeffer noch dazu, frisch gemahlen oder gemörsert natürlich, weil nur dann entwickelt er sein Aroma. Oder aber ich gehe in die kräuterige Richtung, mache ein bisschen Thymian, frisch gehackt, Rosmarin, Majoran. Also man kann da spielen mit Aromaten.
Das stimmt, das stimmt.
Und ich habe immer wieder ein anderes Ergebnis an frischer Bratwurst.
Dann bleiben wir gleich bei dir, Michael. Was macht denn das Wild Food Festival vielleicht auch im Vergleich zu anderen Kochformaten und Events besonders für dich?
Ja, hier sind Wildköche auf der Bühne. Also Johann Laaf hat soeben hier den Workshop gemacht. Wir haben Florian Konzen da, ein Top-Gastronom aus Düsseldorf, der aber auch Jäger ist und halt wild Innereien auch verarbeitet.
War auch schon bei uns im Podcast.
So, wir haben die Grabitzens da, die seit 50 Jahren mehr oder weniger die Wildküche nach außen tragen. Und das ist halt einmalig. Und in Dortmund hast du halt auch extrem viel Publikum. Die Messe ist super gut besucht. Das ist die größte Jagdmesse Europas. Das stellt man fest. Und wir haben halt dadurch auch kompetentes Publikum, nämlich die Jägerschaft, die wir erreichen wollen, um denen einfach zu zeigen, dass man Wildbret auch anders verarbeiten kann, wie in Buttermilch einzulegen.
Genau. Wie sieht es denn bei euch beiden aus? Ihr habt ja nun wirklich, ihr seid ja die geballte Erfahrung für Dortmund. Was macht das denn für euch besonders?
Also für uns ist es ganz besonders, dass wir nicht nur die Jäger ansprechen, sondern dass wir auch die Nichtjäger ansprechen.
Ja.
Und dass wir alle Bevölkerungsschichten, alle Altersklassen an das Wildbret heranführen.
Ja.
Das kann man wirklich am besten machen über kurzgebratene, schnell zuzubereitende, leckere und außergewöhnliche, mit außergewöhnlichen Zutaten, die aber überall regional herkommen, zu begeistern.
Absolut.
Das stimmt, das stimmt. Wer hat denn bei euch beiden das letzte Wort am Herd?
Am Herd?
Am Herd oder überhaupt?
Gibt es da einen Unterschied?
Ja. Nein, also gibt es bei uns eigentlich keine Absprachen.
Nö. Wenn ich also mal im Sessel ins Lesen vertieft bin, dann höre ich schon, dass er in der Küche anfängt, das Abendbrot zu richten. Und wenn ich dann merke, aha, dann beende ich meine Lesestunde.
Sehr gut.
Und umgekehrt geht es genauso. Es wurde bei uns also von Anfang an jeden Mittag gekocht.
Mhm.
Wenn die Kinder wiederkamen und mein Mann wiederkam, dann wurde Mittag gegessen. Und unsere Kinder haben sehr schnell auch kochen gelernt, weil es am Sonntag nämlich kein Mittagessen gab, sondern etwas späteres Frühstück und dann am Abend erst das Essen. Aber ab 17 Uhr liefen sie alle schon in der Küche um den Herd herum, weil sie Hunger hatten und bekamen dann, mach doch schon mal das, mach doch schon mal das. Und dadurch haben die kochen gelernt.
Und die sind so frühzeitig ans Kochen herangeführt worden, dass sie heute selbst aktiv sind. Und morgen kommt so unser Sohn und unser Enkelkind mit hier auf die Bühne.
Ich stehe mit drei Generationen gerade.
Ja, das ist
morgen hier auf der Bühne.
Und drei männlich, ich bin die Einzige da dabei.
Das schon seit einigen Jahren. Ist der Donnerstag bei uns in der Familie reserviert, um zu dritt hier mit drei Generationen auf der Bühne zu stehen.
Sehr gut. Vicky, was mir wirklich leid tut für unsere Zuhörer, dass die hier weder sehen können, was hier gerade passiert, und vor allem nicht riechen. Also das ist schon wirklich...
Michael, versuch mal zu beschreiben, wonach es jetzt hier duftet.
Nach Röstaromen, ja, das Fleischröstaromen, ne? Das Eiweiß stockt so ein bisschen und das bringt halt den Duft. Jetzt haben wir auch eine braune Fläche. Auf der Seite ist wichtig, das ist die sogenannte Maillard-Reaktion. Jetzt kann ich mal ein bisschen klugscheißern als Metzger. Wir wandeln Eiweiße, Peptine und Aminosäuren um in sogenannte Melanoide. Ja, und das bringt den Geschmack in Frankreich viel einfacher. Professor Maillard hat es gesagt, das ist die Maillard-Reaktion im Fleisch. Ja? Und das bringt Röstaromen. Und Röstaromen bringen halt Geschmack und auch den Duft den wir jetzt hier gerade haben.
Und diese Röstaromen, die man in der Pfanne oder hier auf dem Plancha entwickeln kann, die gibt es nirgendwo im Glas, nirgendwo in der Tüte und auch nirgendwo in der Flasche. Das kann man nur zaubern mit entsprechenden schönen Bratgeräten.
Ist das beim Wildfleisch essentiell, dass man immer Fett in der Pfanne hat, wenn man es brät, kurz brät?
Wenn man schöne Soßen haben will oder diese Röstaromen in der Pfanne, die durch das Fett entstanden sind, hier ist ja sehr wenig Fett drauf.
Genau.
Wenn man die nutzen möchte, dann ist eine Bratpfanne für mich viel interessanter als die Platte.
Ja.
Für Saubermachen bin ich, glaube ich, mehr zuständig. Kann ich dann leichter spülen, als da einmal die Platte abzurupfen.
Aber hier, das wird mit dem Spachtel und Wasser geputzt. Das geht dann auch relativ schnell.
Das geht relativ schnell. Das brauchen wir noch nicht ins Spülbecken zu packen. Aber wir sagen allerdings auch immer, wir plädieren dafür, dass alles das, was wir zeigen, was wir vorführen, geeignet ist, dass es jedermann in seiner Küche nachvollziehen kann.
Ja.
Und viele haben solche Planschen nicht. Klar. Viele haben keine Teppanyakis in der Küche. Ja, aber eine Herdplatte hat im Grunde genommen jeder. Eine Bratpfanne hat auch jeder. Und als wir vor ein paar Jahren mal hier ein Wokgericht vorgeführt haben, da hatten wir noch eine schöne, breit ausladende, normale Bratpfanne. Am Ende der Vorführung wurden wir gefragt, ja, kann man das eventuell auch im Wok machen? Da haben wir gesagt, natürlich, aber wir sind noch jung und unterwegs, wir sparen noch auf einen Wok. Im Jahr drauf hatten wir tatsächlich einen Wok zur Verfügung. Ich weiß nicht, von welchem Spargeld, von deinem oder von meinem. Aber da wurden wir nach der Vorstellung gefragt, ob man das denn auch, wenn man keinen Wok hat, in einer Pfanne machen kann.
Ja.
Es waren aber nicht die gleichen Personen.
Wir haben uns bewusst dafür entschieden, beim ersten Mal die Bratpfanne zu nutzen, weil es eine Bratpfanne im Single-Haushalt, im Studentenhaushalt, bei der alten Oma im Haushalt, es gibt überall Bratpfannen, aber kein Wokgerät.
Und abgesehen davon machen wir ja auch sehr viele Veranstaltungen nicht auf den Bühnen.
Ja.
Und wenn wir dann in irgendwelchen Küchenstudios sind oder auch bei Freiluftveranstaltungen, haben wir solche Geräte nicht zur Verfügung.
Ja,
deswegen haben wir dann transportable Induktionsplatten und können damit im Grunde genommen überall arbeiten, wo wir einen Stromanschluss haben.
Ja.
Mit Diesel geht es noch nicht.
Sag mal, Michael, du bist ja multitaskingfähig.
Genau.
Du kannst ja kochen und reden. Wie sieht's denn aus? Du hast ja jetzt Pesto auf die Crostinis gemacht. Gibt's was Spezielles an deinem Pesto?
Nee, das ist eine klassische Pesto Genovese mit Pinienkern, mit Basilikum, mit einem schönen Olivenöl, mit ein bisschen Salz. Und das ist also dann schon in Ordnung. So, jetzt habe ich das Fleisch hier auf der heißen Seite angebraten bei über 200 Grad. Jetzt habe ich es rübergeschoben. Die andere Seite haben wir nur 50 Grad eingestellt.
Ja.
Das zieht jetzt so ein bisschen nach. Warum? Weil einfach dieser Fleischsaft, wenn Fleisch gegart wird, der pulsiert. Ja? Und wenn wir es jetzt da auf der anderen Seite haben, dann hat der Fleischsaft Zeit, sich wieder zurückzuziehen in die einzelnen Fleischfasern. Und wir haben keinen Vulkanausbruch, wenn wir es anschneiden. Ja? Ansonsten kommt die Magma raus, ja? Beziehungsweise der Fleischsaft immer mehr drauf haben. Ne?
Jetzt sind wir ja hier wirklich auf dem Wildfood Festival und ihr kocht vor Publikum. Ist das für euch Fluch oder Segen? Bedeutet das mehr Spaß dabei beim Kochen?
Das macht unglaublich Spaß. Das macht unglaublich Spaß, wer hier sitzt. Man sieht ja auch an den Gesichtern, ob eine Reaktion da ist oder ob die Leute mit irgendwas anderem beschäftigt sind. Dann kann man ja auch mal so einen kleinen Wachrüttler da hinein loslassen. Aber ansonsten sieht man ja, ob das Interesse da ist und das beflügelt.
Ja. Michael, wie siehst du das? Ist das für dich?
Ich sehe es genauso. Ich koche sehr gerne vor Publikum. Ja, bin auch so ein bisschen medienaffin, sage ich. Ja.
Ihr seid natürlich alle eine Erscheinung. Das hören unsere Zuhörer leider nicht, aber sie sehen es alle.
Und ich bin halt auch sehr oft zum Kochen vor Publikum, weil ich in den Weiterbildungsstätten der Köche, aber auch der Fleischer aktiv bin, also in den Fleischerschulen in Deutschland. Und dann halt auch Wildthemen spiele, ja. Weil ich glaube, dass es viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat, wie es eigentlich bekommt, ja. Weil wir haben hier wirklich ein Produkt. Wir entnehmen aus der Natur das, was an natürlichem Zuwachs dazukommt. Es hat sich von dem ernährt, was die Natur bietet. Es schmeckt jahreszeitlich unterschiedlich.
Ja.
Und natürlicher geht es nicht, ne. Und dementsprechend möchte ich gerne, dass man es auch wertig verarbeitet, ne? Nicht so wie früher. Und wir haben halt die Situation immer noch, das wisst ihr sicherlich viel besser von der Wild und Hund, dass 70% des Wildfleisches, was wir in Deutschland haben, als Wildgulasch vermarktet wird.
Ja.
Ist halt schade. Ne?
Ja, das stimmt. Und wir haben das eben in der letzten Vorstellung, die wir hier auf der Bühne gehabt haben, haben wir das erzählt, dass wir eigentlich überhaupt nicht interessiert sind an einer Trophäenjagd.
Ja.
Für uns ist das Stück, was wir draußen beobachten, das, was wir als Lebensmittel dann später in der Pfanne zur Verfügung haben und wir hier auf der Messe den Besuchern zu wildkulinarischen Spezialitäten anbieten. Also die Trophäe spielt für uns wirklich gar keine Rolle. Wenn mal eine da dran ist, ist es in Ordnung. Aber wir sind bestrebt, beim ruhigen Ansitz das Wild einfach zu entnehmen, der Natur zu entnehmen. Ohne Stress, ohne Belastung, ohne dass es den Schuss je gehört hat.
Genau.
Und selbst nach dem Erlegen gehen wir noch sorgfältig mit diesem Element um und versorgen es nach den besten hygienischen Voraussetzungen, die gegeben sind. Und dadurch bekommen wir dann natürlich auch eine Qualität zur Verfügung, die ihresgleichen sucht. Ja, und es gibt kein besseres fleischliches Lebensmittel im Angebot als Wild.
Das stimmt.
Also ich kann nur hoffen, dass unsere Zuhörer, wenn sie den Podcast noch hören, während der Jagd und Hund hier noch herkommen und sich die Sachen anschauen, die hier stattfinden. Oder auch zumindest mal über Social Media oder wo auch immer sich die Bilder von diesem Event hier anschauen. Weil wenn ich hier sehe, was der Michael hier neben mir gerade produziert,
ja,
da kann ich kaum noch den Speichelfluss unterdrücken.
Das stimmt.
Muss ich sagen. Ja,
total simpel eigentlich, ne? Also Oberschale mit der langen Faser geschnitten und dann quer geschnitten, Medaillons gegen die Faser runtergeschnitten. Und dann haben wir halt jetzt hier auf dem Crostini relativ schnell eine schöne kleine Vorspeise gezaubert, die richtig Lust macht auf das, was noch folgt. Und das ist halt sehr schön, ja.
Jetzt kommt der Birnensenf hier drauf, ja?
Genau, Birnensenf haben wir noch ein bisschen, um das einfach noch mal ein bisschen
abzuholen. Es wird immer besser, es wird immer besser.
Genau, der hat ein bisschen Schärfe und auch ein bisschen Frucht.
Fruchtige Schärfe ist immer ideal.
Ist immer sehr schön für Wild, ne? Also kannst du auch viel mit Trockenpflaumen oder Datteln oder ne, Früchten überhaupt arbeiten, die auch ein bisschen Säure aufweisen. Wenn dann noch ein bisschen Schärfe dazu kommt, perfekt. Und was natürlich beim Wild nicht fehlen darf, sind frische Kräuter. Wir haben jetzt hier frisch gehackten Rosmarin. Den habe ich heute Morgen mühevoll klein geschnitten hier, klein gehackt. Ja. Der kommt jetzt hier drauf. Also da ist es auch immer wichtig, dass man wirklich frisch gehacktes nimmt. Ne? Nicht aus der Dose. Ne? Das ist einfach eine ganz andere Aromatik.
Was ist mit Tiefkühl?
Ja, Tiefkühl ist auch okay. Ja. Was dann noch drauf kommt, ist frisch gemahlener Pfeffer. Immer frisch mahlen, nur dann bringt er seine ganze Aromastärke zum Ausdruck. Und Tiefkühl ist natürlich auch okay. Und jetzt machen wir noch hier, wir sind ja auch Kampagnengesichter für die Jagdverband-Kampagne Wild auf Wild. Machen wir noch schöne Spießchen rein. Und dann sieht das hier schon mal ganz, ganz gut aus. Und natürlich die Ersten, die probieren dürfen, sind unsere Podcast-Journalisten.
Das Schönste heute.
Also Vicky, ich finde, wir machen nur noch
danach voll mit Köchen. Danach finde ich Ruhe, statt weil mit vollem Mund nicht gesprochen wird. Ja?
Ja, dann haben wir auch ein bisschen Ruhe. In der Zwischenzeit stellen wir euch auch noch Fragen. Kocht man auf der Bühne anders, Magdalene? Was gibt's denn bei euch sonst zu Hause?
Dasselbe, was wir hier auch so machen. Manchmal zweimal am Tag warm.
Yeah.
Und die Ideen hat der Wolfgang nachts.
Danke.
Er weckt mich aber deshalb nicht. Nein, er weckt mich hier erst nicht in der Nacht, sondern beim Frühstück fragt er mich, könnten wir das machen?
Nee,
dann machen wir das. Und noch eine Anekdote. Ich saß mal an einem Erdbeeracker auf Rehwild an, weil die Erdbeeren dazu, die Rehe zu Schaden gingen in dem Acker. Und da flog ein Schwarm Tauben drüber und hat die Erdbeeren geholt. Und da habe ich gedacht, ihr müsstet auch gut schmecken mit den Erdbeeren zusammen. Und dann haben wir das gemacht. Wir haben die Taubenbrust ausgelöst, kurz gebraten, in entsprechende daumengroße Stücke geschnitten und zur Hälfte in bittere Schokolade getaucht.
Oh, das
und obendrauf damals eine Erdbeere. Und das war die Ringeltaubenbrustpraline.
War die erste Fleischpraline der Welt, die wir damals entwickelt haben.
Und dann haben wir es später auch mit Himbeeren gemacht. Es ist himmlisch. Und wenn man das vorbereitet, zum Beispiel beim Frühschoppen nicht, aber wenn man so eine Matinee hat zu Hause, so als kleinen Imbiss zum Gläschen Wein, es ist einfach toll. Und dann kann man auch von heimischem Federwild, kann man auch was ganz Tolles machen.
Oder wir haben ja später, das haben wir zu Hause dann auch ausprobiert, vor 3 Jahren haben wir es, oder vor 4 Jahren haben wir es hier auf der Messe präsentiert, haben wir Rehmeter-Jungs gemacht mit Vanilleeis.
Oh.
Ja, da haben die Teilnehmer, denen wir das im Vorfeld mal angekündigt haben, sehr skeptisch geguckt. Dann haben wir es aber mal in Leipzig präsentiert. Da konnten wir am nächsten Tag in der Umgebung der Veranstaltung das Eis, das wir empfohlen hatten, nicht mehr nachkaufen. Also ein absoluter Renner. Und das probieren wir immer und immer wieder. Heute hatten wir ein wunderschönes Gericht hier. Ein Rehrücken mit handgesammelten Preiselbeeren.
Selbstgekochte Preiselbeeren.
Mit schokolierten Zwetschgen und dazu eine Ebi-Beilage. Das ist ein
Weizen.
Ein Weizenkorn. Ja gut, das ist nicht immer für diejenigen, die an Zöliakie leiden, passend, aber das ist, ja.
Aber das war toll. Und diese schokolierten Zwetschgen, das waren Zwetschgen, die ich im Sommer geerntet habe, halbiert habe, entkernt und tiefgefroren habe. Und ich habe die tiefgefroren hier in den Topf gegeben und habe die dann ohne Zufuhr von irgendeiner Flüssigkeit bzw. Zucker, ist nichts dazu gekommen. Die Zwetschgen haben im eigenen Saft, sind die gegart. Und als sie schön, nicht wie Zwetschgenmus, sondern schön zerfallen waren, mit geriebener Schokolade dann parfümiert.
Oh,
das also, und dann die Preiselbeeren. Es war also himmlisch. Also, keine spezielle Soße, keine Fleischsoße, sondern diese Fruchtsoßen dazu.
Also die Zuhörer werden es bestimmt gehört haben inzwischen, dass hier zwischendurch durchaus noch Hintergrundgespräche liefen, weil der erste Gang ist quasi durch. Ich kann nur sagen, der war mehr als lecker. Und auch hier die Zuschauer durften probieren. Vicky, was sagst du? Hammer, oder?
Ich hab den Mund voll.
Egal.
Es ist sehr lecker, ich kann es nicht anders sagen. Das ist
genau.
Was würde denn ein Hund sagen? Ich hab den Mund voll.
Was machst du denn jetzt?
Ja, was machen wir? Also es geht ja darum, sag ich mal, Steaks kurzgebraten. Für mich ist die ganze Keule, für mich ist ein Motto, es gibt mehr Steaks, als man denkt. Die ganze Keule kann ich als Steak verarbeiten. Ob ich das Steak jetzt als Stück brate, im Ganzen, ob ich da Scheiben von schneide, ob ich die Schnetzel, ist für mich auch Steak, oder ob ich das würfel für Spieße zum Beispiel, es ist immer auch ein Steak, ein Kurzbratprodukt ist ein Steak und das kann ich halt so machen. Was wir jetzt machen ist, ich habe das hier so ein bisschen mariniert mit ein bisschen Steakpfeffer. Das ist eine Nuss, eine Rehnuss, die geben wir jetzt auch ganz kurz gleich auf den Grill und wir haben hier so Teigfladen, so Wraps, ne? Wir haben ein bisschen Krautsalat, wir haben ein bisschen Kräuter. Wir haben ein Topping, einen Honigsenf, wir haben ein bisschen Sojasauce und dann machen wir halt so einen Wrap mit Krautsalat und Rehnuss, gegrillter Rehnuss.
Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, da müssen wir vorher so ein Advice geben, bitte hört euch die Sendung nicht hungrig an.
Oder euch erst was zu essen,
Was ist denn so, Michael, was ist denn so, gerade wenn man wild zubereitet, was ist denn die größte Herausforderung? Ist es das Timing, ist es die Hitze, ist es das Gewürz?
Genau, also wir haben ja mit Wildbrett ein relativ mageres Fleisch. Das heißt, wir sollten nicht mit zu großer Hitze dran gehen, auch beim Anbraten, auch auf dem Grill. Wenn ich ganze Muskeln mache, also eine ganze Oberschale oder eine Kugel oder eine Hüfte vom Reh oder vom Wildschwein, dann nehme ich das sehr gerne, dass ich das vorher schon, so eine Art Rückwärtsbraten, vorher schon auf Temperatur bringe.
Ja.
Das heißt, in der indirekten Zone des Grills oder im Backofen mit Niedrigtemperatur oder Sous-Vide-Garn im Vakuum, wo ich das schon auf Temperatur bringe, wo ich versuche, diese Kerntemperatur zu erreichen, die ich haben möchte. 56 für mich bei Rotwild, Rehwild, Dammwild, Dicker und etwas über 60 Grad beim Wildschwein.
Ja.
Und dann gebe ich hinterher nochmal Röstaromen drauf. Das, was wir so eben auch gemacht haben, heiße Phase und dann richtig Röstaromen drauf, um dann nochmal Geschmack drauf zu bringen. Und das bringt es dann halt auch. Ne? Und dann kann ich es aufschneiden, ein bisschen ruhen lassen, Wolfgang Schmidt mal rasten lassen. Ne? Also hat jetzt eine Pause verdient. Und dann kann man es halt ruhen lassen. Das hängt
mit meinem früheren Beruf zusammen. Ja,
okay. Und dann hat es eine Pause verdient, dann bleibt es ruhen und dann kann man es in Scheiben schneiden und dann kann man es einfach genießen. Ne? Also wichtig ist bei der Zubereitung ist, auch nicht mit zu großer Hitze zu arbeiten, weil wir einfach ein sehr, sehr fettarmes Fleisch haben.
Genau. Was reizt euch denn am Wild besonders? Ist es der Geschmack? Ist es handwerklich anderes Umgehen als Koch? Was reizt euch daran?
Nein, die Qualität des Fleisches ist natürlich ganz, ganz ausschlaggebend. Es wird ja heute immer behauptet, man sollte kein normales Fleisch essen, überhaupt kein Fleisch essen, wegen der Umwelt und so weiter und wegen der Haltungsform. Und wenn jemand mit der Haltungsform und Tierwohl beim Wild anfängt, dann hat er irgendwas nicht ganz richtig mitbekommen.
Ja,
absolut. Denn so wie Wild lebt draußen, lebt kein anderes Fleisch oder absolut. Ein Tier, was Fleisch produziert.
Absolut.
Es ist frei von veterinärmedizinischer Betreuung. Es bekommt keine Antibiotika, keine Medikamente. Und im besten Fall hat es auch den Schuss gar nicht gehört.
Und wir sind stolz darauf, auf verschiedenen Veranstaltungen, die wir machen, an denen auch möglicherweise Vegetarierinnen, also Vegetarier und Vegetarierinnen, aber die sind ja in der Überzahl, wenn überhaupt, sind die sehr sparsam und zurückhaltend. Und voller Stolz können wir sagen, dass wir schon viele, viele Vegetarierinnen zum Wild...
Probieren zumindest.
Ja auch zum Nachessen. Ja,
also animiert haben.
Ja, hingeführt haben. Und wenn man die Personen davon überzeugt, ja, vielfach ist es ja eine angelesene Sperre, die zum Fleischverzicht führt, ja. Aber wenn man dann darauf aufmerksam macht, welche Lebensgewohnheiten das Wild hat, wie wir damit umgehen und, dann sieht die Welt ganz anders aus.
Das stimmt.
Was reizt dich denn am Wild?
Ja, mich reizt bei Wild eigentlich auch die Jagd, natürlich. Ne? Ja.
Also, da sind wir uns einig.
Ich bin Lebensmitteljäger, genau wie die beiden auch. Auf Trophäen habe ich es nicht aus. Dieser Reiz der Jagd und dann dieses Fleisch, was man selber erlegt hat, wertig zu verarbeiten, ist eigentlich der Hauptbestandteil, warum ich das überhaupt mache. Unabhängig davon, dass ich nicht mehr als Treiber laufen möchte. Ne?
Auch da sind wir uns einig.
Auch noch muss ich sagen, ich gehe auch noch heute noch gerne mal als Treiber.
Okay.
Ich auch. Ich bin auch sehr gerne
als Treiber. Das ist oftmals viel angenehmer, vor allen Dingen bei solchen Witterungsbedingungen, wie man jetzt hat, als wenn man dann 3 Stunden auf einem offenen
Leiter
sitzt, bei strömendem Regen sitzt.
Oder eisiger Kälte.
Ja, da ist man als Treiber dann doch schon besser unterwegs.
Also wenn Vicky zu mir auf Drückjagd kommt, sagt sie auch immer, ich gehe gerne in die Treibe.
Ja, ich laufe auch lieber. Frieren ist schlimmer als Heimweh. Also es ist wirklich, ich finde das ganz schlimm. Magdalene,
bitte.
Was ist denn für dich oder was muss denn Wild können, wenn, dass du sagst, das kommt bei mir auf den Teller?
Was das können muss?
Ja, bist du so, dass du sagst, wir probieren alles aus. Ich habe vorhin schon gehört, mit Praline, Fleischpraline.
Ja, klar.
Mit Vanilleeis, ich weiß gar nicht, was ihr euch alles noch ausgedacht habt.
Also was bei mir ganz sicher nicht auf den Tisch kommt, ist, wenn ich für 2 Personen einen 3 Kilo Braten habe, an dem wir eine ganze Woche rumessen müssten.
Ja.
Das kommt garantiert nicht auf den Tisch und auf den Plan. Und ansonsten ist mir das vollkommen egal, wie es zeitlich hinhaut, was ich an Beilagen habe. Ich werde oft gefragt, wieso machst du das denn 2-mal am Tag warm kochen? Kühlschrank auf, Vorratskammer auf, gucken, was da drin ist, das passt, bon.
Meistens ist Wild drin.
Und meistens
ja, natürlich.
Gibt es irgendwas, was ein Wildgericht, von dem ihr glaubt, dass das unterschätzt wird, das aber richtig gut was kann und richtig was auf den Teller bringt?
Schwierig.
Das ist schwierig zu sagen.
Wirklich schwierig einzuschätzen oder zu sagen. Denn für uns ist das ja einfach eine Leidenschaft und Spielerei mit diesem Lebensmittel, was egal aus welcher Branche, aus welcher Richtung das Wild kommt. Also ob es jetzt nur das Rotwild, Siegerwild, Dammwild
oder Federwild auch.
Federwild oder Federwild, das Niederwild allgemein, vollkommen egal. Das, was wir bekommen können, nehmen wir und probieren immer wieder auch neue Rezepte aus. Das wissen ja auch viele, die seit Jahren zum Zuschauer bei den Veranstaltungen hier auf der Bühne sind, dass wir extrem variantenreich kochen. Und immer wieder was Ausgefallenes, Spezielles, aber leicht nachzukochendes präsentieren.
Ja, das ist auf jeden Fall die Hauptsache. Michael, hast du denn ein Rezept oder ein Wildgericht, von dem du sagst, das wird immer unterschätzt, aber
ja,
du hast einen Twist?
Ja, absolut. Das ist für mich die Wildhaxen. Ja, Wildhaxen ist eins meiner absoluten Lieblingsgerichte. Egal ob Wildschwein, Reh, Rotwild, Damm, was auch immer. Da sammle ich auch immer und dann mache ich einen schönen Topf, einen großen Topf, brate das an. Das hat ja viel Bindegewebe, da ist ja Muskulatur drin. Mit dem Schmorprozess breche ich dieses Bindegewebe auf. Es wird geleeartig, es gibt viel Geschmack, es bindet die Soße. Und das ist für mich eins der Gerichte, die kann ich als ganze Haxe essen, die kann ich aber auch kleinfisseln als Ragout. Wichtig ist halt, das auch vernünftig zu verarbeiten. Das bedeutet, ich salze die an, dann brate ich die an in ein bisschen Butterschmalz. Dann nehme ich die raus, dann nehme ich klassisches Röstgemüse. Das ist Möhre, Sellerie und Zwiebel. Brate das an, Dann nehme ich kurz vor Schluss noch ein bisschen Lauch dazu, ein bisschen Knoblauch auch. Und lösche das ab, das erste Mal mit ein bisschen Tomatenmark. Lösche den Boden frei wieder. Dann kommt eine halbe Flasche Rotwein rein. Das reduziere ich wirklich fast bis zum Ende. Dann trinke ich zwei Schlücke Rotwein.
Dann gebe ich eigentlich Wein in den Kopf. Oder wie war das nochmal?
Dann kommen die Haxen dazu. Und dann fülle ich wirklich nochmal eine Flasche Rotwein rein. Und einen schönen Wildfang, den ich aus meinen Knochen gekocht habe. Und dann stelle ich das in die Ecke. Und lasse es ganz langsam so 3, 4, 5 Stunden vor sich hin simmern. Das wird nicht schlechter. Und dann simmert das so vor sich hin. Und dann hinterher das rauszunehmen und zu genießen, ist einfach ein Genuss. Die Soße kannst du passieren. Dickst du ein bisschen an mit kalter Butter. Butter macht ja nie was kaputt, ne?
Das stimmt.
Ist ähnlich wie Bacon.
Ist ein Geschmacks-
und dann bist du einfach dabei. Und ob du jetzt Reis, Kartoffeln, Nudeln dazu isst, spielt überhaupt keine Rolle. Auch mit dem Brot gestippt in die Soße ist einfach ein geiles Produkt. Also Wildhaxen, mein absoluter Favorit.
Wo der Michael jetzt gerade auf die Zutaten hinweist, da unterscheiden wir uns ein bisschen. Aber das ist ja auch eigentlich gut und gewollt. Denn wir verarbeiten zumindest auf diesen öffentlichen Veranstaltungen keinen Alkohol. Ja. Wir nehmen dafür lieber Traubensaft oder Kirschsaft, was für die Färbung des Gerichtes eigentlich nichts ausmacht.
Ja.
Aber wir wissen ja nie, erstens möchten wir gerne auch
das Kinder
und Jugendliche beköstigen. Die werden bei uns auch hier auf der Veranstaltung immer bevorzugt nach vorne geholt, um die einmal zu probieren zu dürfen, um auch ein bisschen empor herausgestellt zu werden und sie auch öffentlich mal als Wildgenießer in den Vordergrund zu stellen.
Ja.
Und außerdem wissen wir nie, ob irgendwo auch noch diejenigen Personen, die den Gästen sind, die möglicherweise mal im früheren Leben Probleme mit Alkohol hatten.
Safety first. Wir gehen einfach davon aus, dass das mit dem Traubensaft auch eine gute Alternative
richtig
ist.
Richtig. Und den Rotwein trinken wir auch. Aber im Gegensatz zu Michael haben wir immer eine Magnumflasche daneben stehen.
Also,
ich
habe gute Nachrichten. Das sieht aus, als wäre das nächste Essen fertig.
Das stimmt.
Was hast du denn jetzt noch gemacht? Also, du hast gesagt, du hast den Krautsalat und das Fleisch in die Wraps. Was hast du denn da
gemacht? Ja, genau. Und ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich hätte die Wraps vorher spießen müssen. Also, bevor ich die schneide, das mache ich jetzt gleich bei den anderen besser. Ist mir gerade wieder aufgefallen. Da war ich wieder zu schnell. Da ist der Metzger, kommt da in mir durch. Ne? Schnell, happa, happa. Aber jetzt sind wir so weit, dass wir es genießen können. Und das ist so ein kleiner Wrap. Ich gebe dir das mal als ja, erstes.
Sehr gut,
das
ganz sehr gut. Danke. Es wird mich nicht wehren.
Ich meine, Carsten, der ist direkt am Teller. Bevor wir gleich weitermachen und mein Mund gleich wieder voll ist. Ihr Lieben, Familie Grabitz, wie sieht's eigentlich aus, wenn ihr miteinander kocht? Und du hast ja die Ideen, Wolfgang und Magdalene. Setzt du dann eher um oder tauscht ihr euch auch aus? Und Wie ist die Zusammenarbeit in der Küche oder ist das...
Wer soll denn jetzt antworten?
Ich kenne das zum Beispiel, dass wenn man zu zweit kocht, dass einer immer die Huckearbeiten machen muss und immer kleinschnimmeln muss und der andere hat das Sagen. Oder wie ist das bei euch?
Das ist ganz unterschiedlich, aber aufgrund der Beobachtung, die einige Zuschauer getätigt haben, wurde ich mal gefragt, ob ich auch Fleisch braten könnte. Habe ich aber nicht beantwortet, die Frage. Natürlich kann ich das auch.
Ich wollte gerade sagen.
Nein, und ich kann auch Kartoffeln schälen.
Ich kann auch
Spiegeleier braten. Ja? Also wir können im Grunde genommen beide an allen Platten.
Und es gibt keine Diskussion?
Nein.
Nee.
Dafür stehen die ja weit genug auseinander.
Sehr gut. Michael, welche Herkunft oder welche Rolle spielt denn die Herkunft von Wild gerade bei dir? Nicht nur als Metzger, sondern auch als Koch.
Ja, also ganz wichtig, heimisches Wildbret natürlich, ja, am liebsten selbstgejagtes, aber sonst heimisches Wildbret. Für mich zum Beispiel, das meiste Wildbret, was wir ja in Deutschland verkaufen, ist für mich überhaupt kein Wildbret, wenn das aus Neuseeland kommt.
Ja.
Ja, das ist Schlachtware, ja. Züchten da die Hirsche auf Riesenflächen, die werden per Hubschrauber zusammengetrieben, in großen Pferch, kleinen Pferch, enger, und dann ist ein Schlachtband da, ist wie bei uns Rinderschlachten, dann schlachten die halt da die Hirsche. Das hat für mich mit Wild überhaupt nichts zu tun. Wild ist für mich wirklich das Wild, was wir der Natur entnehmen. Vielleicht noch Gatterwild, Dammwild bei dem einen oder anderen, dem ich vertraue, wo ich weiß, das funktioniert. Aber am liebsten natürlich aus Wald, Feld und Flur, ganz klassisch.
Wenn du sagst, dem du vertraust, sind, wenn möglich, die Jäger, die dir bekannt sind, für dich wichtig? Also, dass du auch weißt, wie wird da gejagt? Oder?
Auf jeden Fall. Okay. Also Jagd ist für mich auch ein ethischer Grundsatz.
Ja.
Das muss man auch so sehen. Und wir haben natürlich heute, auch mit der modernen Technik, die wir haben, viel mehr Möglichkeiten, vielleicht auch in Zeiten, wo man es nicht soll, Rehwild, Rotwild, Dammwild zu erlegen, das ist für mich ein Aspekt, der geht gar nicht. Für mich ist diese Technik sehr hilfreich. Wo nutze ich die? Auf Schweine in der Nacht an der Wiese oder im Feld. Punkt. Oder Dachs.
Ne? Oder Dachs? Habt ihr ein gutes Dachsrezept? Das wäre ja mal was. Habt ihr schon mal Dachs zubereitet, Magdalena?
Nein, ich habe aber mal bei einem Wildunfall in unserem Revier, ich hatte den Wildunfall nicht, die Polizei hat gesagt, wenn du jetzt eh nach Haus fährst, dann nimm diesen Dachs mit. Dann hatten die ihr Auto sauber. Ich hatte ein Kombifahrzeug bis hinten zum Kofferraum offen, hatte den Dachs da drin. Seitdem kann man mich mit Dachs jagen. Ist auch wie im jungen Internat, so 14-Jährige nach Käsefüßen. Halt mal das fest, ganze Auto, den Geruch rufe ich ab, wenn ich Dachs höre.
Vielen Dank. Michael, hast du schon mal Dachs ausprobiert?
Ja, habe ich. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der Dachs-Freund. Ne? Also wahrscheinlich war er zu alt. Ja. Also ich habe mehrere schon probiert, aber ich habe bisher nicht das Passende gefunden, was mir dann hinterher auch richtig gut geschmeckt hat. Ich kenne ein paar Kollegen, die machen ganz hervorragenden Dachsschinken.
Ja, eben als Schinken.
Ja, ich mache den Dachs auf und denke, ja, muss ich das jetzt als Lebensmittel verarbeiten? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
Aber kommen wir noch mal zu den schönen Dingen. Jetzt habe ich ja gerade diese Wraps bei dir probiert.
Ja.
Die hatten ja schon so eine leicht asiatische Note.
Das sind doch junge Damen, ja?
Absolut. Das ist auch ganz bewusst so, weil moderne Zubereitungsarten sind auch international. Und gerade auch asiatisch. Ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Honigsenf. Finde ich, passen ganz, ganz gut zum Wildbrett.
Absolut.
Und jetzt noch einen schönen Grauburgunder vielleicht dazu, ja. Vielleicht von der wilden A. Die sind ja auch hier heute. Dann,
oder Traubensaft, haben wir ja gehört.
Oder Traubensaft natürlich. Ne? Dann sind wir da schon ganz gut aufgestellt.
Wenn ihr hier so seid, und wir stellen euch ja jetzt hier mal Fragen, aber so grundsätzlich auf so einer Bühne, auf so einem Wildfood-Festival, wollt ihr eher Genuss vermitteln und den Leuten erzählen, wie leicht es eigentlich sein kann, Wild zuzubereiten? Oder ist das eher so ein Aufklärungsaspekt?
Nein. Wir wollen erst mal zeigen, was man Leckeres daraus machen kann. Dann fließen aber immer wieder Tipps zur Verarbeitung mit da hinein. Heute heißt das ja from nose to tail. Genau. Und wir haben vor 50 Jahren gesagt, alles verarbeiten, was zu verarbeiten geht, zu leckeren Gerichten. Wir konnten noch kein Englisch da. Und wenn Fragen kommen, die gerne auch gestellt werden dürfen, aber in einer großen Truppe traut sich niemand. Ja. Früher, als wir die kleinere Bühne drüben in den anderen Hallen hatten und wir vis-à-vis auf gleicher Ebene mit den Zuschauern standen, da wurde oft gefragt und es waren sehr interessante Fragen dabei. Noch viel interessanter war, wenn wir die Antwort gegeben hatten, wie das Paar gefragt hatte, wer recht gehabt hat vorher. Das konnte man sofort feststellen. Ich will das jetzt nicht nachmachen, aber das war schon sehr lustig.
Sehr gut.
Aber ich sehe schon, das geht hier schon wieder weiter. Was machst du denn als nächstes?
Genau, also wir machen jetzt hier Wildschweinspieße. Wir haben jetzt eine Wildschwein-Oberschale. Oberschale ist ja einer der Muskeln, die eine sehr, sehr feine Faserung haben. Dadurch eignet sich das hervorragend zum Kurzbraten. Auch so eine Wildschwein-Oberschale, die ist ein bisschen fester wie Rehwild und Rotwild natürlich oder Dammwild. Aber vom Geschmackswert her sehr, sehr, sehr schön. Wir machen jetzt einfach Spieße, ganz, ganz simpel. Ob ich jetzt Paprika nehme, ob ich Schalotten dazu nehme, ob ich durchwachsenen Speck mit drauf bringe.
Ich wollte gerade sagen, was mit Speck?
Es spielt keine Rolle. Ne? Also Becken macht auch nichts kaputt.
Nee, ne? Butter, ne? Mit Speck und, fängt man nicht nur Mäuse, da fängt man mich
und,
auch mit.
Genau, und so können wir halt wirklich unser Wildbrett auch wirklich in kleinen Leckereien in mehreren Gängen anbieten und verarbeiten. Und zum Schluss vielleicht dann mein Schmorgericht aus der Haxe.
Ja,
klar. Schön. Mit einem schönen Spätzle zum Beispiel. Oh.
Sehr gut.
Michael, du bist ja Metzger und Koch.
Genau.
Für dich, was ist denn das wichtigste Werkzeug beim Wild? Würdest du jetzt sagen, das Messer?
Auf jeden Fall. Und daran scheitern die meisten Jäger.
Sehr gut, damit
scheitern. Also daran scheitern die meisten Jäger. Ich sage immer, der Trend geht zur fünften Büchse für 5.000 mit Zieloptik und Nachtsichtvorsatzgerät, ja? Anstatt sich mal anständige Messer zu kaufen. Weil meistens haben sie diese Schrottdinger hier, ja?
Ja.
Diese für 10, 15 Euro, damit kriegst du Wildbrett halt schlecht verarbeitet. Du brauchst halt einen vernünftigen Auslöser, der darf beim leichten Wild, beim Kaninchen, beim Nutria, beim Rehwild ruhig flexibel sein, so halb flexibel sein, damit ich ja gut um die Knochen rumkomme. Dann brauchst du noch einen Starren und dann brauchst du ein Zuschneidemesser. Und am besten für alle Jäger noch ein Aufbrechmesser mit einer Gekröse-Klinge, ja, damit sie das Gescheide nicht verletzen, ja, und nicht da schon den ersten Fehler machen und sagen, naja, ist ja wie gewürzt, das Grüne.
Also Naturmarinade hat man. Ich kann dir sagen, ich bin ja hier auch jeden Tag zweimal auf der Bühne im Messerbereich auf der Jagd und Hund. Da haben wir genau dieselben Diskussionen.
Okay.
Und diese 10-Euro-Messer, ja, schwierig, um es mal so zu sagen.
Aber das ist ja, Magdalene Wolfgang, was ist denn noch wichtig in der Küche bei der Zubereitung von Wild? Welches Werkzeug könnt ihr denn noch so empfehlen?
Also was Michael gerade sagte, Messer auf jeden Fall und gescheite Bratpfannen. Wirklich gescheite Bratpfannen, die gleichmäßig auch heizen, die schwer sind. Wir haben ja hier die Gastrolux-Sachen dabei, auch die Töpfe, die entsprechend schwer sind. Das ist eigentlich im Grunde genommen das Nonplusultra.
Ist es besser, wirklich ein schweres Produkt zu nutzen? Oder
es kommt darauf an, wie viel Kraft man im Handgelenk hat. Wenn man so einen Riesentopf hat, den kann man nicht mit einer Hand handeln.
So eine gusseiserne Pfanne wäre quasi auch das Optimum?
Ja, da gibt es ja den Trick, wie man anfasst, dass man den Pfannenstiel hier am Unterarm mit abstützt.
Ach, guck mal, ist wieder also was gelernt.
Ja.
Auch ich nehme noch was mit, das
sehr schön,
ja,
sehr
das
schön.
Ist doch super.
Und das ist im Grunde genommen das, was man braucht. Und natürlich eine vernünftige Energiequelle. Ich schwöre auf Induktion.
Ja.
Und du fragtest eben, ob ich auch was zum Aufklären beitrage. Wer Induktionsplatten hat oder einen Herd mit Induktion und keinen induktionsgeeigneten Topf hat, den habe ich. Und zwar eine Adapterplatte. Da geht alles.
Das ist hervorragend.
Da geht jeder Herd, jeder alte Schnellkochtopf, nee, alles geht da drauf. Ja, denn wenn ich eine Haxe zum Beispiel koche, Eisbein zum Beispiel für eine Suppe, kann ich nicht 3 Stunden warten, dann bin ich verhungert.
Also man hört es, hinter uns zischt und brutzelt. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich. Es war uns ein inneres Blumenpflücken, dass ihr beide da wart, Wolfgang und Magdalene Grawitz. Und natürlich Michael Keller. Es ist wirklich toll für alle, die diesen Podcast jetzt noch hören. Kommt auf jeden Fall vorbei, kommt zum Wild Food Festival, lasst euch verköstigen von diesen tollen Leuten. Und Carsten, was nehmen wir mit, außer noch mehr Hunger?
Ja, also weniger Hunger als vor dem Podcast, das steht fest. Aber auf alle Fälle, das lohnt sich auf alle Fälle, hierher zu kommen und sich das anzuschauen und vor allem zu probieren.
Wenn ihr noch was mitnehmen möchtet von dieser Veranstaltung, ihr beiden habt eine tolle Moderation gemacht. Wir laden euch gerne ein zum Essen bei uns.
Oh, hervorragend, das ist das Allerbeste. Also vielen, vielen Dank ja auch für die Einladung. Wir wünschen euch und den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich noch ganz viel Spaß. In diesem Sinne natürlich ein kräftiges Waldmannsal.
Und allseits guten Anblick. Macht's gut.
Guten Appetit.
Dankeschön. Dankeschön an euch.